Jeder neue Tag birgt die Chance, es besser zu machen.
Liebes Team, wir haben nicht nur ein neues Team-Member, sondern ab heute auch eine neue Präsidentin an Bord. Sie leitet die Geschicke von Eintracht Braunschweig seit 2022 und wie? In der heutigen Folge gehen wir richtig tief rein. Was macht man als Präsidentin und stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende eines Vereins und eines Zweitligisten? Was muss man dafür können? Wie führt man? Was ist ihr dabei ganz besonders wichtig? Kann man das auf andere Vereine übertragen und bedarf es überhaupt noch der Debatte darüber, ob wir Frauen in Führungspositionen brauchen? All das und mehr gibt es jetzt für euch, gepaart mit einer gehörigen Portion Mut. Hier ist für euch unser neues Teammember. Hier ist Nicole Kumpis. Wunderschön. Wie kommst du zu diesem Lebensmotto, Nicole?
Wie komme ich zu diesem Lebensmotto? Ich habe ein sehr, sehr interessantes Leben hinter mir, möchte ich mal sagen schon. Ich bin jetzt fast 52 und habe sehr viel erlebt in meinem Leben, beruflich wie auch privat. Und das hat mich immer weitergebracht, wenn ich morgens aufgestanden bin, genau mit diesem Motto und daran gedacht habe, immer wenn ich unterwegs war, ob ich beruflich oder privat unterwegs war und mir gesagt habe, du kannst es besser machen als gestern. Heute ist ein ganz neuer Tag. Und ja, das möchte ich gerne auch so weitermachen die nächsten Jahre, nach diesem Motto leben und agieren und kann das auch gerne an andere weitergeben, dass das ein sehr gutes Motto ist, um in den in den Tag zu starten.
Hattest du, würdest du sagen, auch mal einen Tag, wo dich das wirklich also beeinflusst hat, wo du wirklich andere Entscheidungen getroffen hast, weil du dachtest, nee, ich will es heute besser machen, gestern war es so und heute mache ich es anders. Also fühlst du das wirklich im
Ja,
Alltag?
tatsächlich. Also oft ist es ja so, wenn Dinge passieren am Tag, dass man sehr emotional reagiert bei manchen Dingen, die einem sehr wichtig sind. Und um aus dieser Emotion rauszukommen, ist es gut, am nächsten Tag zu agieren und sich dieses Themas nochmal anzunehmen. Und das habe ich sehr, sehr verinnerlicht, dass ich an dem Tag, wenn ich merke, meine Emotionen kommen hoch, die Entscheidung überschlafe und am nächsten Tag nochmal rangehe an das Thema, wohl wissend, dass ich es am Tag zuvor aufgrund der starken Emotionen wahrscheinlich anders entschieden hätte und dann mit einer Nacht dazwischen in eine andere Entscheidungsfindung komme.
Mega spannend, finde ich ganz wichtig. Ich muss denken an eins unserer ersten Interviews hier im Podcast. Da hat die Head of HR bei Sport 5, Vivi Dimitriadou, gesagt, eigene Betroffenheit macht dumm, hat sie, glaube ich, gesagt. Also, dass, wenn man eben selbst mit der Emotion so in der Situation drin ist, dass man da eben schlechte Entscheidungen trifft. Ja, das ist spannend und also mega weise, so seine Entscheidung zu platzieren, um die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen.
Und das ist gerade bei uns, also im Fußball, sehr schnelllebiges Geschäft, passiert ja doch sehr viel. Und dann direkt nach einem Spiel zu agieren in voller Emotion, in der man dann gefangen ist, ist kein guter Berater. Gut beraten ist man dann, ein
Spannend.
bisschen Zeit dazwischen zu lassen, um in eine andere Überlegung zu kommen und die Emotion ein bisschen runterkühlen zu lassen. Haben wir die besten
Total.
Entscheidungen dann getroffen, wenn wir nicht mehr in der stärksten Emotion gehandelt haben?
Ja, mega. Ja, jeder weiß sicherlich, wie er schon oder sie in der Emotion eine schlechte Entscheidung getroffen hat. Deswegen ein toller Einstieg. Und liebe Nicole, so wie jedes Teammember hier bei uns, bei Team Lisa, darfst du jetzt dich noch einmal ganz in Ruhe vorstellen. Ich sage immer, wie auf so einer FIFA-Karte oder auf einer Quartettkarte, was sind die wichtigsten Facts, die wir über Nicole Kumpis wissen müssen?
Ja, ich bin tatsächlich Sozialpädagogin, Sozialarbeiterin und das mit Leib und Seele und mit meinem ganzen Herzen. Ich liebe diesen Beruf und ich bin jetzt seit 2022 Präsidentin meines Herzens- und Lieblingsvereins, nämlich von Eintracht Braunschweig. Und das auch mit der größten Leidenschaft, die ich mitbringen kann, jeden Tag aufs Neue. Ich bin Mutter. Auch das bin eine sehr, sehr stolze Mutter von einem erwachsenen Sohn und ja, lebe in dieser Stadt, seit ich geboren worden bin, bin hier aufgewachsen und bin sehr, sehr tief verwurzelt mit der Braunschweiger Region. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Eckpunkte von mir.
Tolle Eckpunkte auf jeden Fall. Und vielleicht noch als Fun Fact, wir haben uns tatsächlich schon mal zum Interview getroffen. Ich glaube, das war 2022, vor 3 Jahren, ziemlich kurz nach deiner Wahl. Und da ist uns die Technik abgeschmiert.
Ja,
Aber wir
das
haben uns
stimmt.
jetzt noch mal getroffen beim Fußball-Cannmeer-Summit in Hamburg. Und die Verbindung, die damals entstanden ist, die ist eben immer noch da gewesen. Ich habe mich so gefreut. Und du hast dich eben heute noch mal bereit erklärt, dich noch mal hinzusetzen. Und ich freue mich, weil seitdem ist auch sicherlich einiges passiert.
Ja.
Bevor wir, finde ich, in die Entwicklung gehen, würde es mich aber noch mal freuen, oder es wäre mir sehr wichtig, dieses Thema Präsidentschaft zu besprechen. Ich dachte noch an eine Vorbereitung für das Panel beim Fußball Cannmeer Summit mit Laura Ludwig. Da stand nämlich, sie ist ja beim HSV auch in einer Führungsposition und auch da wird immer geschrieben, die erste Frau da, die einzige Frau. Kein Artikel kommt ohne diesen Kommentar aus. Es muss immer erwähnt werden. Wir finden es toll, dass du, glaube ich, immer noch die einzige Präsidentin von 56 Profiklubs bist. Aber wir wollen das jetzt hiermit abschließen und jetzt in die Inhalte gehen, weil die sind viel wichtiger. Erzähl uns, was eine Präsidentin eines Fußballvereins machen muss, weil da gehört noch viel mehr zu als Fußball. Und das ist, glaube ich, eine sehr holistische Aufgabe.
Ja, danke für die Frage, weil das ist tatsächlich so. Ich bin ja Präsidentin eines 14-Sparten-Vereins. Wir haben 13 sporttreibende Abteilungen, eine Fanabteilung und bin dann natürlich in unserer ausgegliederten Tochtergesellschaft, wo wir unsere männlichen Fußballprofis sind, die in der zweiten Bundesliga sind, bin da natürlich auch tätig und im Aufsichtsrat und habe da auch eine ja, sehr exponierte Stellung. Quasi sind es zwei Ehrenämter in einem, die ich da vereinige. Es sind nämlich tatsächlich bei uns Ehrenämter, das heißt sowohl Präsidiumsarbeit für den Gesamtverein als auch im Aufsichtsrat für die Tochtergesellschaft sind es Ehrenämter. Das ist alleine schon eine große Herausforderung für alle Beteiligten in unseren Gremien. Das muss man dazu sagen. Unser Verein mit den 13 sporttreibenden Abteilungen ist sehr, sehr stark im Frauenleistungssport, aber nicht nur da, sondern auch im Breitensport. Aber da haben wir Highlights beim Hockey, beim Basketball, beim Tischfußball sind wir sehr, sehr gut aufgestellt mit unseren Frauen, aber auch mit unseren Herren und ja, alle anderen breiten Sportabteilungen lieben den Verein und sind sehr, sehr aktiv hier unterwegs. Wir haben sehr viele Fördermitglieder und eine großartige Fanabteilung, die auch sehr, sehr viele Themen bespielt im sozialen Bereich. Abgesehen davon, dass wir auch selber eine Stiftung haben seit 2015, die auch selber auf die Beine gestellt haben, um halt unser gesellschaftliches Engagement zu verfestigen. Die arbeitet jetzt auch schon seit 10 Jahren sehr erfolgreich hier in der Braunschweiger Region und da sind wir auch sehr, sehr froh und stolz drauf. Das heißt, wir haben wirklich viele, viele Aufgabenbereiche, die uns hier bewegen in den Gremien. Und ich mache das ja nicht alleine, sondern mit vielen anderen Gremienmitgliedern. Im Präsidium sind wir zu fünft und im Aufsichtsrat zu neunt. Wir haben tolle Geschäftsführer und Mitarbeitende in der Operativen, die uns natürlich unterstützen im Alltag, weil das als Ehrenamtler ja kaum zu händeln ist, ne, mit so viel Mitgliedern, mit so viel Aufgaben. Und da sind wir sehr, sehr dankbar für das Team, für jeden Einzelnen, der hier dafür sorgt, dass der Ball rollt oder ja, dass der Tischfußballer seinem Sport nachgehen kann.
Und natürlich die Hockeyspieler. Die liegen mir natürlich besonders am
Ja.
Herzen. Nee, aber könntest du uns noch mal aufdröseln, Nicole? Du hast ja gerade auch schon gedroppt on the side sozusagen, dass du auch noch Aufsichtsratsvorsitzende bist.
Das
Was
bin ich
macht ein
tatsächlich gar
Präsident?
nicht. Bin stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende.
Stellvertretende.
Genau.
Verzeihung.
Kein Problem.
Erzähl uns, was machen diese beiden, ich weiß auch nicht, ob das Wort Gremium dann in diesem Fall richtig ist. Ich würde jetzt sagen, was machen diese beiden Gremien? Was unterscheidet die Aufgabe und was ist dann der Alltag für dich? Nicht nur ehrenamtlich, das heißt, du hast auch noch einen Moneyjob, sondern eben auch diese beiden Tätigkeiten im Verein.
Also der große Unterschied ist, dass wir im Verein als Präsidium wesentlich operativer tätig sind, als das in der Kapitalgesellschaft im Aufsichtsrat ist. Wir sind geschäftsführendes Präsidium. Wir haben zwar einen Geschäftsführer, der uns auch vertritt, aber trotzdem haben wir viel, viel nähere Aufgaben und alltäglichere Aufgaben zu erfüllen, was den Gesamtverein betrifft und unsere über 8000 Mitglieder, als das im Aufsichtsrat der Fall ist. Ne? Wie der Aufsichtsrat auch vom Namen her schon sagt, begleitet man die Geschäftsführung in der Kapitalgesellschaft sehr intensiv. Wir sind da sehr, sehr gut im Austausch miteinander und haben regelmäßige Termine, Sitzungen, sind auch da an der operativen insofern beteiligt, dass wir immer abgeholt werden und natürlich informiert werden, aber nicht genau so, wie das im Präsidium und im Verein der Fall ist. Also da gibt es schon Unterschiede und wir verstehen die Arbeit auch durchaus anders als im Präsidium, was ein Aufsichtsrat so an täglichen Aufgaben oder an wöchentlichen und monatlichen Aufgaben zu erledigen hat. Und es war eine bewusste Entscheidung damals, dass wir tatsächlich auch den Aufsichtsratsvorsitz in andere Hände gelegt haben. So sind wir Also bin ich nicht in persona beides in diesen sehr, sehr wichtigen Ämtern hier bei uns, sondern ich habe einen Kollegen, der den Aufsichtsratsvorsitz hat und wir ergänzen uns da sehr, sehr gut. Das heißt, Aufgaben, ich bin ja sehr in der Kommunikation unterwegs. Ich habe auch in der Kapitalgesellschaft mit Beteiligung unserer Anspruchsgruppen viele Gesprächsformate aufgelegt. Das heißt, wir sind sehr kommunikativ unterwegs und da bin ich doch ziemlich zu Hause. Und unser Aufsichtsratsvorsitzender hat dann andere Themen. Und die Schwerpunkte, die werden auch sehr, sehr deutlich. Wir sind zwei sehr unterschiedliche Menschen, die sich da sehr gut ergänzen, um auch den Aufsichtsrat und die Kapitalgesellschaft nach vorne bringen zu können.
Was würdest du denn sagen, sind die wichtigsten Fähigkeiten, die wichtigsten Skills für diese Führungsposition?
Die wichtigsten Skills sind auf jeden Fall eine große Leidenschaft für den Verein zu haben. Das ist Vereinsarbeit, das ist nicht zu verwechseln mit einer Verbandsarbeit, sondern man muss sehr, sehr große Leidenschaft für diesen Verein mitbringen. Das tue ich. Ich bin ja, wie ich eingangs schon gesagt habe, hier verwurzelt, hier aufgewachsen. Ich bin mit der Eintracht groß geworden in der Kurve hier bei uns im Stadion als Fan mit meinem Papa. Also so wirklich das Klischee, der Papa hat mich mit ins Stadion genommen. Ich habe das von klein auf mit aufgesogen und das merkt man auch. Und das ist ein ganz, ganz großer Skill, den ich mitbringe, weil das Authentizität natürlich hervorbringt, weil alles, was hier passiert, mir wirklich nahe geht und mich wirklich beschäftigt und das merken die Menschen auch um mich herum natürlich. Das ist, glaube ich, ein großer Skill. Dann aber auch, wie ich auch eingangs gesagt habe, mit Ruhe umgehen zu können in diesem doch oft sehr hektischen Geschäft, in dem Geschäft, wo viel Druck von außen kommt. Und das betrifft tatsächlich auch den Verein mit den Abteilungen. Es kommt sehr, sehr viel Druck von medialer Druck von außen, aber natürlich auch von anderer Seite und damit in Ruhe umgehen zu können, also die Ruhe zu bewahren, unter Druck zu agieren und dann auch noch gute Entscheidungen treffen zu können, ist ein weiterer Skill, den man unbedingt, den Frau und Mann unbedingt mitbringen müssen, um dann halt auch mit einem gewissen Abstand und mit weniger Emotionalität diese Entscheidungen zu treffen. Eine gute Vernetzung ist auf jeden Fall wichtig in die Stadtgesellschaft hinein, ob das jetzt in Politik oder in Wirtschaft oder in sozialen Bereich ist, das ist wichtig für alle, die hier unterwegs sind, in der Region vernetzt zu sein, zu unterschiedlichen Anspruchsgruppen, die wir hier so haben. Eine gewisse Bodenständigkeit. Ich sage immer, Eintracht Braunschweig ist kein Hochglanzverein, sondern wir krempeln hier die Ärmel hoch und packen alle selber noch mit an. Also man muss hier auch so eine Hands-on-Mentalität haben. Das zeichnet uns hier auch alle aus. Hier ist also keiner abgedriftet oder abgehoben, sondern wirklich noch da mit dabei und schleppt dann auch mal die Kisten und die Stühle von rechts nach links. So kann man sich das, glaube ich, vorstellen. Es ist eher wie so eine große Familie, wo jeder mit anpacken muss und auch jeder mit anpackt. Da bin ich auch sehr dankbar, weil wir wirklich wahnsinnig viele Menschen haben, die sich um diesen Verein so verdient machen und jede Minute opfern ihrer Freizeit, um hier für die Eintracht was Gutes auf die Bahn zu bringen.
Da hast du jetzt schon wirklich so viele tolle Sachen gesagt, vor allem das Thema Ruhe, das natürlich sehr gut zu diesem anfänglichen Thema passt, dass du sagst, man trifft am besten die Entscheidung dann am nächsten Tag oder eben entfernt von der Emotion. Das ist aber auch wahnsinnig schwer zu erlernen, oder? Vor allem, glaube ich, bei jungen Frauen sehe ich das oft, dass eben schnell eine Unruhe entsteht und dass man da schwer wieder rauskommt. Hast du da einen Tipp, wie man diese Fähigkeit ja erlernen oder trainieren kann?
Also ich glaube, es ist ein ja, Merkmal der Jugend, etwas ungestümer zu sein und etwas mehr schneller unterwegs zu sein als Menschen, die im fortgeschrittenen Alter sind. Und ich glaube, die Kunst besteht eher darin, junge Menschen dann auch an diesem Punkt abzuholen und sie mitzunehmen. Es kann auch gut sein, dass man nicht zu lange mit Entscheidungen wartet und dann eine junge Perspektive mit dabei hat. Auch das ist ja etwas, worüber wir so selten sprechen, wenn wir über Diversität sprechen und immer dann über Frau und Mann und über die Geschlechterdiversität und kaum die anderen Dimensionen beachten. Und dazu gehört auch eine Altersdimension. Ich erlebe Gremien ganz oft in einer bestimmten Altersstruktur und wir achten zum Beispiel bei uns auch darauf, dass wir jüngere Vertreter in den Gremien haben. Ne? Wir haben im Präsidium zwei Menschen, die durchaus vom Alter her wesentlich jünger sind als der Rest. Und das merkt man einfach deutlich genau an solchen Sachen. Ne? Die sind dann halt schneller, wollen auch schneller in die Umsetzung kommen und haben vielleicht nochmal einen ganz anderen Blick und auch eine Bindung noch zu noch jüngeren Menschen als das, mit Verlaub, ich bin ja 51, als das vielleicht bei mir noch der Fall ist. Ne? So. Und ja, insofern sehe ich das eher als Vorteil, dass junge Menschen bestimmte Sachen mitbringen, die wie, ja, ich möchte schneller die Entscheidung treffen, ich möchte schneller vorankommen, als das vielleicht in einem gewissen Alter ist. Also gar kein Tipp, sondern das gezielt einzusetzen innerhalb eines Gremiums, das ist, glaube ich, dann die Kunst, in so einer Zusammensetzung, in so einer Mischung.
Spannend. Und ich habe vorbereitend für dieses Interview auch noch mal einen kurzen Ausschnitt gesehen aus 2022. Kurz nach deiner Wahl muss das gewesen sein. Und da hast du gesagt, und das hast du gerade auch noch mal angesprochen, zwei Dinge sind dir ganz wichtig für deine Zeit an der Spitze bei Braunschweig. Und zwar einmal das Thema Kommunikation und dann die strategische Ausrichtung von der Tochtergesellschaft, der Kapitalgesellschaft. Mhm. Und das passt jetzt eigentlich auch noch mal ganz gut zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, das Thema Kommunikation. Man muss offen sein, man muss viel Wert auf eine extensive Kommunikation legen. Wie sieht das bei euch aus, wenn du jetzt zurückblickst auf die letzten 3 Jahre? Wie gesagt, das war ein Interview, glaube ich, aus 22. Wie hast du das implementiert und wie wichtig ist das auch als Charaktereigenschaft bei Eintracht Braunschweig?
Also das war natürlich kein leichter Weg. Als ich damals hier angefangen habe, gab es eine Situation, die ich vorgefunden habe, wo man nicht mehr wirklich miteinander an einem Tisch gesessen hat und miteinander gesprochen hat. Und dann haben wir, und damit bin ich ja angetreten und habe gesagt, ne, ich möchte mich mit allen an einen Tisch setzen und über Eintracht sprechen. Und wir haben dazu verschiedene Formate, verschiedene Sachen aufgelegt, um ins Gespräch zu kommen. Das sind Dialogformate. Wir haben sehr intensiven Austausch mit unserer Fanszene in allen Strukturen, mit unserer organisierten Fanszene, tatsächlich auch in verschiedenen Formaten, also nicht nur in dem vorgegebenen Format, was die DFL ja vorsieht, in dem Club-Fan-Dialog, sondern der bei uns verstetigter Dialog heißt, weil wir hier einen Braunschweiger Weg gehen und deswegen nennen wir es verstetigten Dialog und sind da auch ganz mit unseren Ideen unterwegs, haben wir zusätzliche Formate, wo wir mit unseren, bei uns mittlerweile etabliert das Wort Anspruchsgruppen unterwegs sind. Wir haben unterschiedliche Konzepte aufgelegt. Wir haben in den geschützten Raum in der Zeit eingerichtet. Das war eine ganz, ganz tolle und starke Anfangsgruppe, die wir da zusammengestellt haben, die immer bei uns heterogen besetzt sind. Das heißt, wir haben immer Gruppen, in denen wir arbeiten, die sehr heterogen besetzt sind und zwar mit allen unseren Anspruchsgruppen, die wir hier haben. Das heißt, wir gehen mit unserer Fanszene in so ein Thema rein, genauso wie mit unseren Sponsoren, aber auch mit unseren Mitarbeitenden, mit Mitgliedern aus dem Verein und der anderen Abteilungen. Und so setzen wir unsere Gruppen zusammen, um dann die Themen zu bearbeiten. Das machen wir übrigens auch in der Satzungskommission, die so heterogen besetzt ist und wir in den letzten 3 Jahren so viele Satzungsänderungsanträge durchbekommen haben auf der Mitgliederversammlung, dass wir unsere Satzung, und das ist ja das Grundgerüst eines Vereins, wie wir es sind, eines EVs, zukunftsfähig aufstellen konnten. Wir sind da noch lange nicht am Ende. So eine Satzung ist sehr umfangreich, aber wir sind sehr, sehr große Meilenschritte gegangen, diese Satzung nach vorne zu bringen und damit auch den Gesamtverein zu stärken in seinem Grundgerüst. Und das sind ganz demokratische Prozesse, die wir da angestoßen haben. Die muss man sich trauen, die muss man wollen. Die sind auch nicht immer einfach und die tun manchmal auch weh in der Auseinandersetzung. Aber wir haben sie immer vorbereitet und zu jedem Schritt unsere Menschen dazu abgeholt. Das heißt, wir haben Mitgliederbefragungen gemacht, ne, und die Mitglieder tatsächlich zu diesen Themen immer eins zu eins mit abgeholt, sodass die auf der Mitgliederversammlung diese Anträge, die wir gestellt haben, dann auch mit großen Mehrheiten, teilweise weit über 80% unserer Satzungsanträge alle durchgegangen sind. Und das es erfüllt mich mit Stolz, weil es wirklich ein Erfolg ist, dass bei einem bestimmten Verein so etwas möglich ist und so etwas funktioniert.
Was ist ein konkretes Beispiel für so ein schwieriges Thema?
Schwierige Themen schwierige Themen in der Satzungsänderung waren zum Beispiel, wir haben festgestellt, dass wir als Präsidium, als wir angefangen haben, 2 Jahre ins Amt gewählt worden sind. Und ich bin ja verspätet gewählt worden, weil wir auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung quasi nochmal angetreten sind, weil auf der regulären davor der damalige Präsident nicht wieder gewählt worden ist. Das heißt, ich bin schon mit Verzögerung ins Amt gekommen. Trotzdem ist die Laufzeit dann festgelegt gewesen und war dann quasi nur noch anderthalb Jahre. Und dann haben wir gesagt im Präsidium, das ist eigentlich zu kurz, um wirken zu können. Ja. Also wir brauchen eine Verlängerung der Amtszeit des Präsidiums. Haben das dann tatsächlich auch in der Mitgliederbefragung mit abgefragt, haben gesagt, liebe Mitglieder, wir glauben, dass die Phase von 2 Jahren fürs Präsidium, um wirklich nachhaltig wirken zu können, zu kurz ist. Geht ihr da mit? Geht ihr da nicht mit? Haben dann auch Vorschläge gemacht von der Länge und haben diesen Satzungsänderungsantrag auf 3 Jahre sehr gut durchgekriegt. Und zwar auch wichtig, dass es dann auf die 3 Jahre hinausläuft. Unser Aufsichtsrat wird laut natürlich Aktiengesetz für 5 Jahre gewählt. Und wir haben dann jetzt mit 3 Jahren und 5 Jahren quasi nur die Situation alle 15 Jahre, dass die zusammengewählt werden müssen. Das ist nächstes Jahr der Fall. Aber dann erstmal 15 Jahre nicht, aber nächstes Jahr ist es der Fall, wird Präsidium und Aufsichtsrat komplett neu gewählt von den Mitgliedern. Und das war zum Beispiel ein Antrag, wo wir vorher nicht wussten, wie reagieren die Mitglieder, wenn du dich als Gremium selber länger in dein Amt hebst. Ne? Also so könnte man das ja auslegen. Ne? Jetzt wollen die auch noch länger drin bleiben. Also was macht das eventuell mit Mitgliedern? Aber das haben wir gut vorbereitet, wir haben es gut begründet. Der ist durchgegangen und wir werden jetzt im Präsidium auch immer für 3 Jahre gewählt. Und ich glaube, das ist ein guter Zeitraum, um auch für Nachfolgeprotagonisten anzukommen. Man braucht schon, um diesen Verein zu verstehen in allen seinen Strukturen, denke ich, roundabout 8 bis 10 Monate. Da ist das erste Jahr quasi schon rum. Im zweiten Jahr kannst du dann wirken und im dritten musst du ja quasi schon gucken, dass du Wahlkampf für dich machst, damit du weiterhin im Amt bleibst, wenn vorausgesetzt man das möchte. Ne? So, also das heißt, so ein 3-Jahres-Zeitraum ist ein guter Zeitraum, den auch Mitglieder gut überblicken können, aber den man auch selber gut überblicken kann und sagen kann, für die nächsten 3 Jahre kann ich mir das gut vorstellen, in so ein Amt zu gehen und da wirken zu können in so einem Verein. Und man kann dann auch schon Spuren hinterlassen, weil darum geht es ja auch. Ne? Man muss ja gucken, dass man den Verein in der Zeit voranbringt und Themen auch vorantreibt. Und das funktioniert, wie gesagt, in den 2 Jahren nicht so gut, in 3 Jahren wesentlich besser. 5 Jahre ist in der heutigen Zeit, finde ich, für den Aufsichtsrat, das können wir nicht ändern, weil das ja festgelegt ist, aber ist ein sehr, sehr langer Zeitraum. Ne? Wir leben in einer sehr schnelllebigen Gesellschaft und da sind 5 Jahre immer so ein schon, also gerade auch für jüngere Menschen oder Menschen, die vielleicht davor stehen, dann ihr Berufsleben zu beenden und in Rente zu gehen oder sowas. Und wir hatten ja über Altersdiversität gesprochen. Du brauchst ja alle Altersstufen in so einem Gremium. Dann sind 5 Jahre doch ein sehr, sehr langer Zeitraum. Ne? Und wir sind sehr froh, dass wir Menschen finden, die trotzdem sagen, wir möchten uns engagieren und auch über diesen langen Zeitraum für euch mitwirken im Aufsichtsrat.
Möchtest du dich für die neue Wahl nochmal aufstellen?
Wir haben momentan, und die Frage wurde mir letztens auch regional hier gestellt, so viele Aufgaben, dass ich die erstmal bearbeite und mich voll konzentriere auf das, was jetzt hier anliegt. Und dann schauen wir mal, was 2026 bringt. Ich habe immer gesagt, dass ich niemand bin, die ewige Zeiten diesen Posten beinhaltet, sondern ich glaube schon, dass es wichtig ist für eine Organisation auch in bestimmten Zeitfenstern neue Impulse zu bekommen und das entsteht durch Menschen, die vorne stehen. Und deswegen bin ich kein Freund oder keine Freundin davon, 20 Jahre in einem Amt zu bleiben. Und glaube schon, dass es so spätestens nach einer Dekade vorbei sein sollte. Also ich bin eine große Freundin davon zu sagen, 10 Jahre ist so ein Maximum in solchen Gremien unterwegs zu sein. Und dann braucht es dringend für die Organisation auch neue Impulse. Und ich glaube, ja, ob das dann plus minus ein, zwei, 3 Jahre sind, okay. Aber so roundabout ist das für mich sowieso ein Maximum. Da sollten wir generell in der Gesellschaft drüber sprechen. Wir haben so
Bin
viele
gespannt.
Bereiche, wo Menschen so lange an ihren Ämtern festhalten. Ja, ich weiß, dass es schwierig ist, auch für Ämter überhaupt Nachwuchs zu generieren und man dann aus Verzweiflung bleibt, weil es keinen gibt, der das Amt übernehmen möchte. Auch da müssen wir ja ran. Wir müssen uns ja die Frage stellen, warum ist das so? Warum sehen die junge Menschen sich nicht mehr in solchen verantwortungsvollen Posten im Ehrenamt über eine gewisse Zeit und über ein paar Jahre? Da müssen wir dran arbeiten, aber wir müssen auch daran arbeiten, dass die Menschen das dann loslassen, die in solchen Ämtern sind und halt nicht über die Gebühr hinaus an dem Amt festhalten, aus den unterschiedlichsten Gründen. Ist auch eine Aufgabe der Organisation zu gucken, was mache ich mit verdienten Menschen, die lange, lange Jahre den Verein geprägt haben. Gibt es danach noch etwas? Wie kann ich sie anbinden und weiter an dem Verein halten mit ihrem ganzen Wissen, dass das nicht verloren geht, ne? Auch das ist ja eine Aufgabe, die wir haben, zu gucken, dass wir diese Expertise im Verein behalten, ohne sie wegzustoßen und gleichzeitig zu gucken, wie können wir jüngere Menschen dazu empowern, zu sagen, ich möchte das und ich möchte gerne auch Verantwortung übernehmen über einen längeren Zeitraum als nur projektbezogen, weil das ist ja das, was junge Menschen momentan machen, sich ehrenamtlich in Projekten engagieren, aber nicht mehr langfristig in so einer Struktur wie der eines Vereins.
Das bringt mich auch noch mal zu einer Frage. Du hast es kurz angeschnitten und ich bin in der Vorbereitung auch drüber gestolpert. Das Thema Wahlkampf. Ich weiß natürlich, wie ein politischer Wahlkampf aussieht. Wir erleben ihn in Regelmäßigkeit immer wieder im öffentlichen Raum. Ich weiß aber nicht genau, wie ein Wahlkampf innerhalb eines Fußballvereins aussieht. Du weißt offensichtlich genau, wie es läuft. Du hast es ja sehr erfolgreich bewältigt. Erzähl uns doch mal, wie du das gemacht hast und wie es aussieht.
Sehr gerne. Also ich habe am Anfang, ja, als der Präsident damals auf der ordentlichen Mitgliederversammlung nicht wiedergewählt worden ist, war ich ja angetreten, erste Vizepräsidentin zu werden und ihn zu vertreten. Es hat sich dann sehr schnell herausgestellt, dass er nicht nochmal antritt auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung und ich dann gesagt habe, okay, ich kann mir das vorstellen, ihn nicht nur zu vertreten, wenn er nicht da ist, sondern generell das Amt zu übernehmen. Und dann war die Frage, wie es war im November 21 und im März 22 sollte die nächste ordentliche Mitgliederversammlung sein. Da war nicht so viel Zeit dazwischen, um tatsächlich wirklich Wahlkampf zu machen. Aber wir haben das dann gemacht. Wir haben das sehr ernst genommen und wir hatten damals auch ein komplettes Konkurrenzteam. Das heißt, für die 5 Ämter, ich bin ja mit einem Team angetreten, gab es ein anderes Team auch mit 5 Personen. Und wir sind dann gleichzeitig quasi in den Wahlkampf eingestiegen. Wir sind von Abteilung zu Abteilung gegangen, haben uns mit den Menschen des Vereins hingesetzt und haben gesprochen, wo sind eure Sorgen, wo sind eure Nöte, was stellen wir uns vor, was stellt ihr euch vor, wo möchtet ihr gerne hin, ne? Was sind so die Probleme, die bewältigt werden müssen? Und das haben wir die ganzen 3 Monate sehr intensiv gemacht. Und es hat dann am Ende im März 22 für 4 aus meinem Team gereicht. Eine Kollegin aus dem anderen Team wurde dann mit ins Präsidium gewählt. Und so sind wir dann
Spannend.
damals gestartet, nach diesem Wahlkampf. Ich bin in der Zwischenzeit schon einmal wiedergewählt worden, hatte da aber keinen Konkurrenten. Deswegen gestaltete sich der Wahlkampf etwas anders als beim ersten Mal. Aber ja, ich bin tatsächlich in dem Amt jetzt auch schon einmal wiedergewählt. Und wie gesagt, 26 wäre dann die nächste Wahl.
Auf die wir ganz gespannt jetzt natürlich blicken werden, jetzt da wir genau wissen, wie das Ganze läuft. Ich habe noch sozusagen eine Doppelfrage für dich, bevor wir zu unseren Kategorien kommen. Und zwar möchte ich von dir, das ist auch so ein bisschen so eine, ja, Frage, die schon tausendmal gestellt wurde, aber das Thema Führung. Wir haben schon für dich oder von dir herausgehört, wie du eine gute Führung definierst, aber das war mehr das Skillset im theoretischen Sinn. Führung hat ja auch immer was mit Menschen zu tun, mit dem direkten Umgang. Kommunikation ist dir wichtig, das haben wir auch gehört. Könntest du für uns noch mal, ja, eine klassische Definition von guter Führung geben?
Also gute Führung ist für mich auch Ja, das hört sich jetzt vielleicht im ersten Atemzug etwas komisch an, aber berechenbar zu sein für deine Mitarbeitenden. Also, dass sie sich sehr gut darauf einlassen können und wissen, wie du agierst und wie du zu Themen stehst und wo so deine Denkrichtung ist, wohin du gehst. Und dass du nicht heute das proklamierst und morgen das, sondern eine große, große Verlässlichkeit in dem ist, wie du, wie man
Schön.
selbst unterwegs ist. Und das bin ich. Man kann sehr, sehr gut weiß man das hier auch vor Ort, wofür ich stehe, wofür ich einstehe, in welche Richtung ich gehe und in welche Richtung ich denke. Und da wackle ich nicht heute und mache das morgen ganz anders. Und diese Verlässlichkeit führt dazu, dass man sehr gut in der Zusammenarbeit mit mir agieren kann und dann natürlich auch Dinge platzieren kann und sagen kann, okay, das ist jetzt außerhalb der Range, da steht Nicole ja konträr dagegen, das müssen wir mit ihr ausdiskutieren, da braucht es etwas Zeit für oder das ist etwas, wo Nicole auch komplett mitgeht, weil sie auch dafür einsteht. Und so lässt sich, glaube ich, sehr gut miteinander arbeiten in Teams.
Schön, finde ich ganz toll. Ich habe mein ganzes Buch über das Thema psychologische Sicherheit gelesen, was ich allen sehr empfehlen konnte. Das ist ja im Grunde genau das, was du sagst. Man fühlt sich sicher mit dir. Und das ist, ja, klingt alles fast zu gut, um wahr zu sein, Nicole. Es klingt so, als ob du den Verein total gut im Griff hast. Das setze ich hier in Gänsefüßchen gerade, aber auch das Miteinander von der anderen Seite total gut funktioniert. Ich habe gelesen, ihr steigert regelmäßig eure Mitglieder. Also es klingt wirklich so, als ob es mega gut läuft. Und jetzt müssen wir doch noch mal auf das Thema Frauen in Führung im Sport kommen. Wenn jetzt der Verein Eintracht Braunschweig in diesem Fall doch so ein wunderbares Positivbeispiel dafür ist, wie gut es laufen kann. Warum? Und jetzt komme ich noch mal auf das Thema Fußball kann mehr, die ja diese besondere Studie rausgebracht haben. Warum kann es sein, dass aus den 36 Bundesligisten, erste und zweite Liga, nur 6% Frauen in Führung ist und aus 19 Neubesetzungen im Jahr 2025 nur eine Frau dabei war? Woran hakt's?
Ja, auch das ist ja eine Frage, die ich durchaus schon öfter gestellt bekommen habe, ne? Es ist sicherlich etwas, was nicht nur im Fußball zu Hause ist, sondern es sind gesamtgesellschaftliche Strukturen. Wir haben es leider immer noch nicht geschafft, dass Frauen unabhängiger agieren können, was ihr Berufsleben und die Familienplanung angeht. Es sind leider ja noch immer zum größten Teil Frauen, die sich zu Hause um die Familienplanung kümmern. Da müssen wir gesamtgesellschaftlich anfassen und auch politisch und nicht nur im Fußball drauf gucken. Aber es macht natürlich was. Also Fußball hat keine homogenen Arbeitszeiten, ja. Also wenn ich mir jetzt angucke, wann wir Spiele haben, ja. Also wenn man da mit Familie einhergehen will, dann gibt es immer einen Part, der quasi sich zu Hause um Familie kümmert und der andere ist im Fußball unterwegs. Und das bedeutet, wenn ich davon ausgehe, dass in der Hauptsache Frauen für Familienplanung zuständig sind und für Umsetzung der Familie, dass dann halt die Männer im Fußball agieren. Also aber nochmal, es hat nicht rein was mit dem Fußball zu tun. Außerdem glaube ich, dass das nicht adaptierbar ist. Also das, was bei uns hier funktioniert, und ich spiele hier das nicht, dass ich hier Frau bin und als Frau unterwegs bin, das funktioniert nicht in der Adaption dann in anderen Vereinen. Das habe ich ganz am Anfang auch schon gesagt. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Vereinen laufen kann. Wir können uns ein Beispiel nehmen, auch an St. Pauli, da funktioniert es ganz gut. Es gibt so ein, zwei andere Vereine, wo es jetzt auch eine Aufsichtsratsvorsitzende gibt, wo es durchaus Bestrebungen gibt, Frauen zu unterstützen, auch in diese Position zu kommen und sie dort auch langfristig zu etablieren. Aber wie das tatsächlich an den einzelnen Standorten funktionieren kann, ich sagte ja im Verlauf unseres Gesprächs schon, du brauchst eine große Affinität zu diesem Verein, du brauchst eine große Leidenschaft dafür, um hier mit einer Authentizität auch anzukommen bei denen, für die es ausschlaggebend und wichtig ist. Und das kann ich nicht sagen, ob das bei einem anderen Verein genauso ist, ob da eine andere Expertise gefragt ist. Aber da müsste man tatsächlich standortbezogen auch noch mal drauf gucken. Und man muss es zulassen und man muss es wollen. Also auch so etwas wie ich hier mit demokratischen Prozessen, mit hybriden Mitgliederveranstaltungen, dass auch die, die digital zugeschaltet sind, abstimmen dürfen. Dass wir nicht nur Präsenzveranstaltungen machen. Das kommt ja alles auch Frauen entgegen, die dann quasi parallel zu Hause das Abendessen machen können und unserer Veranstaltung folgen und trotzdem bei der Wahl mit abstimmen können, ne? Und nicht in Präsenz vor Ort sitzen bei einer 8-Stunden-Veranstaltung, die ja doch durchaus häufiger vorkommen bei Vereinen und Mitgliederversammlungen im Fußballbereich. Also alles, das sind alles so ganz kleine Steps, die man gehen kann, um Frauen näher ranzuholen an diese Thematiken. Aber nochmal, es muss da ein Grundverständnis für da sein, es muss auch gewollt sein und du brauchst halt auch Frauen, die dann an ihre Grenzen und oft auch darüber hinausgehen in Themen, in denen sie vielleicht sagen würden, ah nee, das ist jetzt nicht mein Thema oder da scheue ich mich ein bisschen vor, da müssen sie mutig sein und mutig vorangehen. Ich möchte dafür gerne ein Beispiel sein, zu sagen, ich bin mutig und gehe voran, weil auch hier ist, und du hast das gerade so schön gesagt, nicht alles Gold, was glänzt, und auch wir sind noch lange nicht mit unseren Problemen da, wo wir gerne hinwollen. Auch wir haben sehr, sehr viele Herausforderungen, die wir hier jeden Tag meistern müssen. Und da gilt es immer wieder, sich neu zu motivieren und zu sagen, es hat nichts damit zu tun, dass ich eine Frau bin, die Probleme, die wir hier haben, sondern diese Probleme, die wir hier haben, sind aus ganz unterschiedlichsten Gründen da. Das sind natürlich finanzielle Art, das sind aber auch Probleme, die strukturbedingt sind, infrastrukturelle Probleme. Da brauchst du dann die Politik dazu, da brauchst du die Stadtgesellschaft und auch Finanzmittelgeber dazu. Und das immer wieder zu sagen und immer wieder weiterzumachen, bedeutet, du brauchst eine große Resilienz, eine große Stresserfahrung. Die würde ich jetzt Frauen im Familiensystem erstmal unterstellen. Wer eine Familie zu Hause wuppen kann, der ist schon mal stressresilient und kriegt das bestimmt besonders gut koordiniert. Das heißt, diesen Mut zu haben, ich ermuntere Frauen. Wir haben jetzt gerade erst wieder auf der letzten Mitgliederversammlung im November eine Frau ins Präsidium gewählt, sodass ich da auch wieder eine Frau dabei habe. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Aber das passiert ja nicht von alleine, sondern das passiert, weil du Kleinigkeiten schon vorbereitest und machst, weil du in Gespräche gehst, weil du dich öffnest als Verein und das nicht abhängig machst davon, das ist ein Mann und der kann das dann besonders gut, sondern dass du sagst, ich gucke auch genau auf die Person, die da steht und das Thema bespielen will. Ja, ich glaube.
Super spannend. Und auch interessant, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, dass man nicht euer Beispiel einfach Copy-Paste auf andere Vereine übertragen kann. Und trotzdem, so wie du sagst, du bist ganz bestimmt ein Beispiel dafür, dass es geht. Und ich habe auch noch mir rausgeschrieben, in welchen Vereinen es auch funktioniert, eben in diesen 36 Bundesligisten, und zwar Schalke, St. Pauli, Heidenheim und Werder Bremen. Also es gibt wenige Ausreden, das nicht zu supporten oder umzusetzen.
Also auch noch schöne Grüße an alle Kolleginnen in den anderen Vereinen. Ich beobachte das alles und finde das wahnsinnig toll. Wir sind auch gut vernetzt miteinander. Es könnte immer noch besser sein. Ich finde, Frauen tun sich da auch immer noch schwerer, sich untereinander zu vernetzen, als Männer das tun, ohne jetzt in diese Klischeebasis abzudriften.
Wir arbeiten dran. Wir arbeiten weiter dran, Nicole. Mhm. Und wir kommen langsam aber sicher in unseren zweiten Teil des Gesprächs zu unseren Kategorien. Du darfst jetzt hier eine Bubble dir aussuchen, mit der wir dann weitermachen.
Okay, ich nehme die. Kannst du das sehen?
Ich kann, nee,
die.
Ich kann
ja, wo du, genau.
In der rechten Hand. Oh, da bin ich gespannt. Es ist der Head Coach.
Oh.
Und das ist die Kategorie, in der wir hoffentlich von dir hören, wer oder vielleicht auch was in deinem Leben wie ein Head Coach agiert. Wer dich ein bisschen durch auch schwere Situationen trägt oder was. Wir hatten auch schon das Laufen als Head Coach oder jemand hat auch schon sich selbst genannt. Alles geht. Woran orientierst du dich, wenn es mal tough wird?
Ich orientiere mich tatsächlich an Freundinnen, die ich habe, die nicht im Fußball unterwegs sind. Und das ist mir ganz wichtig. Also ich habe sehr, sehr gute Freundinnen, die nicht im Fußball unterwegs sind, die mich challengen und die mich auch feedbacken. Und das brauche ich auch. Und diese muss man pflegen und hegen, aber es ist mir ganz, ganz wichtig, da eine Rückmeldung zu bekommen von Menschen, die gar nicht im Fußball oder im Vereinsleben, im Sport so unterwegs sind wie ich. Das funktioniert ganz, ganz hervorragend. Das ist ein Teil als für mich als Head Coach und das andere ist tatsächlich, dass ich jeden Morgen meditiere und Yoga mache, um mich zu resetten und fit zu machen für den Tag. Das mache ich jeden Morgen. Das weiß auch jeder, da bin ich immer eine Stunde offline. Bin so für mich und das kann ich jedem empfehlen, diese Stunde sich rauszunehmen. Das ist bei mir halt morgens, weil wir ja klassischerweise abends sehr, sehr viel unterwegs sind und Termine haben oder auch Fußballspiele anstehen. Deswegen nehme ich mir diese Stunde immer morgens raus. Aber das brauche
Toll.
ich wirklich, um diese Tage auch mit frischem Mut, mit aller Ruhe und mit dem gleichen Elan wie am Tag davor anzugehen.
Ja, spannend. Machst du halbe Stunde Meditation, halbe Stunde Yoga?
Meistens ist es eher nur 20 Minuten Meditation und mehr Yoga. Ich
Ja.
bin mehr in der Bewegung als in der Ruhe, aber ich übe da sehr an mir.
Ja. Und machst du das geführt oder machst du das frei?
Ich mache das, also habe das tatsächlich geführt gemacht, die Meditation. Mittlerweile meditiere ich aber für mich alleine. Und Yoga habe ich auch mal tatsächlich mit Führung und in Gruppe gemacht und mache es mittlerweile aber auch alleine für mich.
Spannend. Also hörst du wirklich einfach komplett auf dich, darauf, was dein Körper gerade braucht? Das ist auch ein Skill. Das kann auch nicht jeder. Vor allem Meditation ohne Führung. Ganz schwer, finde ich.
Ist ganz schwer und aber es gibt sehr, sehr viel Kraft. Ich kann das sehr empfehlen, auch gerade um morgens in den Tag zu starten mit aller Ruhe, weil wir hier in so einer großen Hektik ja unterwegs sind. Jeder von uns im Berufsleben und auch im Ehrenamt und in allem, was wir so tun, in Familie und so weiter, sich so eine Stunde rauszunehmen, sich nur auf sich zu besinnen und auf seinen Körper zu hören. Es dauert eine Zeit, bis der Körper sich auch darauf einlässt und der Geist sich darauf einlässt und man
Glaube ich.
loslassen kann. Aber wenn man dann soweit ist, dann ist es ein unglaublicher Gamechanger und gibt sehr, sehr viel Energie für den Tag.
Glaube ich. Toller Head Coach, zwei tolle Head Coaches. Vielen Dank fürs Teilen. Und mit welcher Runde machen wir weiter?
Ich nehme die gleiche Hand wie eben.
Die gleiche Hand. Da haben wir jetzt das Shootout drin. Das ist eine Schnellfragenrunde, die ich vorbereitet habe. Du darfst kurz antworten oder ausführlich, je nachdem, wie es sich für dich gut anfühlt.
Sehr gern.
Die erste Frage ist: Routine oder Spontanität?
Routine sowohl als auch Spontanität.
Inwiefern muss beides dabei sein?
Es ist ganz wichtig, das habe ich ja auch gesagt, als Führungskraft verlässliche Parameter zu haben. Deswegen ist es da in bestimmten Bereichen Routine. Und genauso ist es bei uns hier Alltag, spontan zu sein. Wir müssen hier jeden Tag ganz spontan auf Situationen reagieren, auf dem Platz, ja, aber auch zu Hause. Und insofern muss beides möglich sein und beides bedingt einander.
Ja, ist gut. Dein liebstes Spiel der Eintracht?
Mein liebstes Spiel der Eintracht ist in der Regel immer die Saisoneröffnung. Jede Saison aufs Neue
Oh,
ist das
schöne
mein liebstes
Antwort.
Spiel der Eintracht.
Ach, herrlich, weil welche Gefühle damit einhergehen?
Ah ja, das ist so ähnlich wie mein Lebensmotto, jeden Tag etwas besser zu machen. Und das kannst du halt am Saisonanfang halt auch genauso proklamieren und sagen, diese Saison machen wir es besser, wir sind gut vorbereitet. Und wir haben auch wirklich vor jeder Saison so
Schön.
viel gemacht, dass wir dann beim ersten Spiel alle da stehen und sagen, so, jetzt mit Vollpower rein. Ist auch egal, ob das auswärts oder zu Hause ist, aber Saisonauftakt ist immer eins meiner, also das ist das Lieblingsspiel der Eintracht.
Tolle Antwort, gefällt mir super. Freiheit oder Sicherheit?
Freiheit.
Braucht man auch ein bisschen Mut für, ne?
Ja. Aber das ist etwas, wofür ich schon so oft gekämpft habe, für Freiheit in allen Belangen. Und wir leben hier in einem Land und da sind wir so privilegiert und sind frei, das zu tun, was wir wollen und können. Und ich würde dafür immer, 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 immer kämpfen und eintreten für Freiheit.
Schön. Kreativität oder Planung?
Da bin ich wie beim anderen Thema auch schon bei beidem. Wir brauchen beides. Wir brauchen eine gute Planung, um kreativ zu sein. Durchaus, sonst kann man Kreativität auch nicht so ausleben. Du brauchst einen Rahmen, in dem du dich bewegst und dann kannst du wahnsinnig kreativ sein innerhalb dieses Rahmens. Aber ganz ohne Rahmen funktioniert auch gesellschaftliches Zusammenleben nicht. Und insofern, ja, gibt es den Rahmen und in dem beweg dich kreativ und sei frei.
Homeoffice oder vor Ort sein?
Vor Ort. bin
Da war schnell.
bin tatsächlich ein totaler Präsenzmensch und vor Ort. Ich habe ja schon gesagt, mein Schwerpunktthema ist Kommunikation, Austausch und sind Menschen. Und Menschen erlebst du am besten, wenn du direkt da bist und nicht am Bildschirm sitzt.
Das stimmt. Dann jetzt nochmal spannende Frage im Anschluss, wenn am Bildschirm natürlich einiges verloren geht. Was ist denn das nützlichste Tool in deinem Alltag?
Das nützlichste Tool in meinem Alltag ist tatsächlich mein Handy. Ohne dieses Handy würde das alles nicht funktionieren. Das koordiniert quasi alles und gibt mir die Planung und ja auch die Kreativität, dann außerhalb der Planung etwas zu machen. Ohne Handy funktioniere ich nicht wirklich.
Nicht.
Nee.
Hast du da eine besonders gute App drauf, die für dich ein Gamechanger war oder ist?
Also tatsächlich arbeite ich sehr viel mit Outlook und mit dem Outlook-Terminplaner und mit allem, was da so zusammenläuft. Und das brauche ich einfach, sonst bin ich nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das wissen auch alle und schicken mir dann am besten immer per Outlook-Termin alles zu, damit das dann auch stattfindet. Das ist wirklich herausfordernd, die Terminplanung und Gestaltung.
Glaube ich.
Und deswegen ist das für mich ein totaler Gamechanger, dass mein Handy mich immer daran erinnert, wann ich wo zu sein habe und was da los ist.
Perfekt. Und das waren auch schon die Schnellfragen, was uns zu unserer letzten Kategorie, dem Einwurf, bringt. Also dem Thema, das du uns mitgebracht hast, das du ganz frei wählen darfst, aber dem du gerne eine Bühne geben möchtest.
Ich würde tatsächlich gerne dem der Jugend eine Bühne geben, weil ich glaube, dass wir politisch, gesellschaftlich und auch ansonsten uns nicht so sehr für Jugend einsetzen. Ich finde, Jugend ist der Motor unserer Gesellschaft, ist das, auf die wir achten müssen, weil sie die Gegenwart sind, um dieses Land und auch uns in die Zukunft zu bringen. Und das gilt im Sport und im Fußball genauso wie draußen im Leben. Das geht leider oft unter. In den Themen, um die wir kämpfen, wird Jugend ganz oft hinten angestellt. Ich möchte Jugend gerne vorne anstellen und wir versuchen hier auch ja, im Fußball und auch in den anderen Sportarten auf unsere Jugend zu gucken und diesen Verein und den Weg, den wir gehen, für Jugend erlebbar und spannend zu machen und sie auch mitzunehmen. Und völlig egal, wo du herkommst, wer du bist, wenn du jung bist, hier etwas mitgestalten zu können. Und das würde ich mir wünschen, auch für alle anderen Bereiche, damit Jugend wieder eine Perspektive hat. Wir haben sie in Corona verloren, eine ganze Generation, und die wiederzuholen ist unser Auftrag, sie wieder an das Leben und auch an eine Idee für die Zukunft heranzuführen, ist der Auftrag, den wir alle miteinander haben. Und ja, deswegen hier das Thema Einwurf, Jugend.
Was ist es, dass die Jugend deiner Meinung nach braucht heutzutage ganz besonders? Ihr unterhaltet euch viel oder das ist zumindest euer großer Vorsatz. Was ist es, dass die Jugendlichen dir im Gespräch mitgeben? Was wünschen sie sich?
Perspektive, also wirklich Perspektive. Wie kann es sein, wenn ich 10, 20, 30, 40 Jahre weiterdenke? Und da braucht es Zukunftsthemen, wie natürlich unsere Umwelt. Das ist ein großes, großes Zukunftsthema für unsere Jugend, ne? Weil sie werden diese Umwelt noch erleben in den nächsten 30, 40, 50 Jahren. Das sind ja dann, also ich wahrscheinlich nicht mehr, zumindest nicht 50 Jahre, oder wenn ich Glück habe, mal gucken. Ja, aber das ist ja die Jugend dann. Also Umwelt ist ein Thema, ne? Gestaltung unseres Miteinanders, ja, auch das geht ja verloren. Das merken wir ja in der Debattenkultur, in der politischen Auseinandersetzung. Wie gehen wir als Gesellschaft miteinander um? Das geht verloren in den sozialen Medien. Und auch da ist der Wunsch, ne, nach wie wird das perspektivisch mit KI und den sozialen Medien, ne? Wie wird das miteinander? Ich habe gesagt, ich bin jemand, der sehr gerne in Präsenz und in vor Ort verhaftet ist, um mit den Menschen in den Austausch zu kommen, das rückt ja immer mehr in den Hintergrund, ne? Und da die jungen Menschen nicht darin zu verlieren, sondern sie mitzunehmen und zu sagen, wir brauchen euch als starke Partner für die Gestaltung dieses Landes, das würde ich mir ja von allen wünschen.
Wow, das ist ein heftiger Satz. Wir brauchen euch als Gestalter für die Zukunft des Landes. Also es kommt auch mit, ja, einer einem schönen Feedback. Du bist wichtig, wir brauchen dich, es geht nur zusammen. Ah, spannend, genau. Toller Einwurf. Vielen lieben Dank. Und eigentlich, Nicole, passt dann auch perfekt der letzte Part der Team Lisa Interviews, und zwar dem sogenannten Pep Talk, einer Motivationsrede an unsere ZuhörerInnen, die natürlich jugendlich oder auch schon erwachsen sein können. Aber was möchtest du unserer Zuhörerschaft nochmal mitgeben, warum es wichtig ist, immer an seine Ziele und Träume zu glauben und nie aufzugeben? Warum darf man nie aufgeben, an denen zu arbeiten?
Warum darf man nie aufgeben, an seinen Zielen zu arbeiten und an seine Zukunft zu denken? Weil es Menschen gibt, die nach uns kommen, und Menschen gibt, die Kinder, Mädchen, Jungs, junge Erwachsene, die dieses Land genauso lieben wie wir und für die es wichtig ist, auch hier weiter eine Welt und eine Gesellschaft vorzufinden, die lebenswert ist und bleibt. Und dafür einzustehen, das ist ein Auftrag, den ich sehr, sehr ernst nehme und mich sehr, sehr vielfältig engagiere, nicht nur hier bei uns bei der Eintracht, sondern generell bei uns in der Stadtgesellschaft. Und das würde ich gerne allen mitgeben. Seid mutig. Vertraut euch und vertraut euren Entscheidungen. Hört auf das, was ihr als Stärke empfindet, und arbeitet an dieser Stärke weiter. Jeder von uns hat auch Schwächen, aber arbeitet an euren Stärken weiter. Geht Wege gemeinsam, sucht euch Verbündete, sucht euch Gleichgesinnte und bringt eure Stärken auf die Straße und auf den Platz für dieses Land und für diese Zukunft.
Nicole, wunderbar, tausend Dank, das perfekte Schlusswort. Ich hoffe, du findest in dem Team einen Verbündeten, eine Verbündete. Du bist definitiv jetzt eine Verbündete von uns. Tausend Dank für deine Insights, für ja, die Offenheit, für den Blick hinter die Kulissen einer Präsidentin und stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden. Genau. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch alles Gute, und wir sind gespannt, ob du für noch eine weitere Runde an der Spitze von Eintracht Braunschweig stehst.
Ganz herzlichen Dank, Lisa. Es war ein wunderbares Gespräch.